Den Text für die Bibelarbeit von Rainer Wörz finden Sie in Offenbarung, Kapitel 17, die Verse 1 bis 5. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, und redete mit mir und sprach: Komm her, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben. Und die Bewohner der Erde sind trunken geworden von dem Wein ihrer Unzucht. Und er führte mich im Geist hinweg in eine Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voller Lästernamen war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voller Gräuel, Unreinheit ihrer Unzucht. Und sie hatte an ihrer Stirn einen Namen geschrieben, ein Geheimnis: Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Wir beten. Geliebter Vater, wir kommen jetzt an diesem Abend zu dir und vor dich und beten dich an. Und wollen dir bekennen, dass wir vor allen Dingen deswegen hierher gekommen sind, weil wir dir begegnen wollen, ganz persönlich durch dein Wort, durch das, was du uns zu sagen hast und in der Gemeinschaft mit den Geschwistern. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass das möglich ist. Und wir danken dir auch von ganzem Herzen, dass du auch uns begegnen willst. Und so bitte ich dich, dass dieses Wunder der Begegnung mit dir und der Veränderung durch dich auch heute Abend geschehen darf. Und dass auch dieser Abend dazu dienen darf, dass wir immer mehr wachsen zum Mannesalter Christi. Ich bitte dich für Rainer Wörz, dass du ihn ausstattest, vollmächtig werden lässt und dass du uns das sagst, was zu sagen ist. Und dass das, was du zu sagen hast, dann auch Gestalt gewinnt in unserem Leben hinein, in unseren Alltag, in all unsere Bezüge, da wo wir stark sind, da wo wir schwach sind. Und dass du alles ausfüllst und wir wollen dir bekennen, dass wir das ganz, ganz dringend nötig haben. Danke, dass wir mit dir rechnen dürfen und dass du gegenwärtig bist. Amen.
Wir müssen den Faden aufnehmen, bevor wir dann mit Kapitel 17 der Offenbarung einsteigen. Es ist mir ja ein bisschen, in der Seele tut mir das ein bisschen weh, wenn man nur so negative Themen hat. Aber die Bibel ist halt ganz realistisch. Bevor das Wunderbare, das Herrliche kommt, da schenkt sie uns auch reinen Wein ein, dass es nicht immer so einfach ist, weder im Leben noch in der Geschichte. Und jeder, der wache Augen hat, der sieht ja auch das vielfache Leid und die Not und die Zustände, die es in der Welt nun mal nicht nur in unserer Zeit, sondern seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden gibt. Und da stellen sich ja dann schon Fragen, wenn Gott doch so ist, wie er im Neuen Testament in Christus geoffenbart ist, warum sieht es in der Welt so aus? Wenn Jesus doch den Sieg am Kreuz errungen hat, warum gibt es dann immer noch all diese hässlichen Dinge? Und das ist natürlich eine Grundfrage, das ist auch die sogenannte Theodizee-Frage, die Gerechtigkeit Gottes und das Böse und die Ungerechtigkeit in der Welt. Und Gott, so will ich dazu jetzt noch sagen, verfolgt ja ein Programm, um Herzen zu erobern und Herzen zu verändern. Und offensichtlich geht das nicht einfach so, sondern es braucht bei der Menschheit als Ganzes, aber auch bei uns und bei jedem anderen Menschen einen Prozess, den der Geist Gottes, der Herr mit ihm geht. Da ist eine lange Phase auch, wo man vielleicht vom Herrn gar nicht viel wissen will. In der Menschheitsgeschichte Gott immer wieder die kalte Schulter zeigt. In meinem Leben war das auch die ersten fast 20 Jahre, mehr oder weniger gut als Kind. Ich musste noch als Kind oder durfte als Kind oder wie soll ich sagen, das Kindergebet hat meine Mutter mit uns noch gesprochen. Wie ging das nochmal? Mein Herz, mach rein. Ich bin klein, mein Herz, mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Ja? Gut, aber trotzdem waren etliche Jahre, da habe ich mit Gott gar nichts am Hut gehabt. Und auch in der Menschheitsgeschichte gibt es so Phasen. Aber ich will jetzt nur sagen, wenn die Bibel auch solche Dinge schildert, dann sind es doch eben auch nicht das, was am Ende rauskommen soll. Aber wir brauchen das als Orientierung. Und eine Frage will ich zur Theodizee Frage dann doch mal in den Raum werfen und die kann uns schon ein Stück weit eine Antwort geben. Glauben wir, wenn Gott im Garten Eden Adam und Eva kurz bevor Eva nach der Frucht des Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen gegriffen hat, ihr auf die Finger geschlagen hat, ein Blitz vom Himmel fällt und diese wunderbare, herrliche Gestalt, wahrscheinlich ja, dieses Tier, das da noch ganz anders war im Garten Eden, fällt tot runter oder fällt zumindest vom Baum runter. Und dann sagt der Herr, tut's ja nicht. Und jetzt zeige ich euch mal im Garten Eden Kino, was alles geschehen würde, wenn er das tut. Und dann hätte Gott 6000 Jahre Menschheitsgeschichte ablaufen lassen, oder wie viele Jahre es auch immer sind, bis heute. Und da wären die Menschen aus dem Kino rausgegangen und hätten gesagt, das wollen wir auf keinen Fall. Aber hätte der Herr dann dasselbe erreicht, wie durch den Prozess, durch den er die gesamte Menschheit geführt hat? Ich behaupte nein. Allein das Kognitive, das wissensmäßige Aufnehmen, ich bin ein Sünder und die Welt ist ohne Gott böse und es geht ohne Gott in die Finsternis und so weiter, das kann man bejahen, aber das muss man existenziell durchleben, durchleiden, durchmarschieren und dann die Gnade des Herrn und das verändert. Das ist ein ganz anderer Prozess, also das mag nur ein Aspekt sein, warum Gott eben die Dinge auch so lange aus unserer Sicht laufen lässt und warum wir noch so viel Negatives und Böses sehen. Man kann das auch im eigenen Leben des Gläubigen sehen. Ich habe das schon öfters gesagt. Natürlich, als ich mit 19 eine Saulus-Paulus-Wendung erlebt habe, habe ich auch gesagt, ich bin ein Sünder. Aber mit 56 Jahren, also jetzt 37 Jahre später, sage ich das nochmal ganz anders und vielleicht, wenn ich so alt werde, mit 80 nochmal anders. Und wenn ich den Herrn in seiner Herrlichkeit sehe, dann erkenne ich in seinem Licht nochmal ganz anders, wer der Alte ist und was das Neue ist. Das ist so. Also Gott nimmt uns in einen Prozess mit hinein und dieser Prozess bringt eben Wüstenzeiten, bringt schwierige Zeiten, es gibt auch Oasenzeiten, aber bringt eben auch Zeiten der Not, des Leides, der Krankheit, des Schmerzes und auch der Gewalt und der Verfolgung durch Menschen. Das ist durch die ganze Geschichte hindurch so, das ist die Weisheit Gottes. Jetzt mögen Sie sagen, ja, wie kann man damit klarkommen mit einem Gott der Liebe? Das kann man nicht logisch, sondern nur im Glauben, im Vertrauen. Wenn es nicht notwendig wäre, dann würde Gott uns diesen Weg nicht gehen lassen. Ich vertraue ihm. Sie auch? Ich glaube das. Es ist notwendig, auch wenn ich es nicht immer verstehe. Ich denke, mein Herr, du könntest jetzt mal eine Abkürzung nehmen. Irgendwo so Fritz Bieberle-Weg, ne? Und schon haben wir mal was Schönes an bitteren Erfahrungen gespart. Offensichtlich geht das nicht. Ja, also, und da sagt der Herr jetzt so ganz grundsätzlich, und das ist ja die prämillianistische Schau, ich will da jetzt nicht auf diese Unterschiede eingehen, aber wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass eben nicht die Welt durchs Evangelium und durch die Christen transformiert wird in eine christliche Welt und dass sozusagen das Reich Gottes durch Evangelisation und Mission geschieht und die Veränderung der Welt. Und dann kommt der Herr in eine veränderte Welt. Das ist dieser Paradigmenwechsel in der Missionsgeschichte ist übrigens inzwischen auch sauber theologisch bearbeitet worden. Das ist so ein paar Jahre her, von dem man gesagt hat, es geht jetzt nicht nur um die Gemeinde Gottes, es geht nicht nur um die jetzt zum Leib Christi Berufenen, sondern wir haben viel zu sehr, so die Kritiker der alten Sicht, ich sag mal der biblischen Sicht, wir haben viel zu sehr die Welt vergessen. Wir sitzen viel zu sehr auf dem hohen Ross in unseren Gemeinden und denken nicht an die Gesellschaft, an die Welt. Wir müssen viel mehr als neuen Missionsansatz in die Welt positiv hineinwirken, Staat, Gesellschaft, Politik ändern. Ja, wenn man was tun will, braucht man Verheißungsboten und ich glaube, das ist nicht verheißen. Im Gegenteil, das wird eigentlich zu einem oberflächlichen, verweltlichten, verwässerten Christentum führen und letztendlich da landen bei der Dame, in Anführungszeichen, mit der wir uns heute beschäftigen, der Hure Babylon. Aber das können Sie beobachten. Wie immer mehr Gemeinden versuchen hineinzuwirken, hat ja keiner was dagegen. Ich habe mal eine missionale, so nennt man das, Gemeinde in der Schweiz besucht, die da ein Projekt hatten und die hatten da so eine Jugendgang in diesem Ort, in diesem kleinen Städtchen, und die haben da halt, sind durch den Ort gezogen und haben ihre Bierdosen und Kippen und was sie so hatten, laut grölend, natürlich nachts, irgendwo in die Vorgärten geworfen. Und natürlich der ganze Flecken hat sich aufgeregt. Ich meine, das geht ja bei den Schweizern gar nicht. Also gar nicht, ja. Ja, wie im Schwabenländler, also dass da irgendwo eine Dose einfach im Vorgarten rumliegt, geht überhaupt nicht. Und die haben sich alle furchtbar aufgeregt, und da hat die Gemeinde, und die Idee fand die eigentlich super, aber da hat die Gemeinde gesagt, was machen wir jetzt? Und da hat die Gemeinde gesagt, wir putzen den Ort. Und haben sich also im LKW oder was sie da besorgt haben, haben ihre Montur angezogen und sind durch den Ort gegangen und haben den Dreck, nicht nur der jungen Leute, aber auch der jungen Leute weggeräumt. Das hat natürlich Aufmerksamkeit. Also bis dahin finde ich das klasse. Warum macht er das? Warum räumst du den Dreck von jemandem weg? Du könntest dich doch eher viel mehr darüber aufregen, wie wir das halt auch tun. Aber das Kritische daran ist, und da merken wir den Unterschied, die vor dem Paradigmenwechsel, also vor diesem grundsätzlichen Wechsel, da wäre die Stoßrichtung gewesen, dann werde ich gefragt und jetzt kann ich etwas sagen von meinem Glauben und warum ich das mache. So. Aber ich habe nicht die Erwartung, dass ich jetzt, sagen wir mal, der Ort hieß, na, A, sehr kreativ, gell? Ich weiß, okay, Beifall später, also der hieß A, dass ganz A sich jetzt ändert. Die Erwartung habe ich nicht, sondern Einzelne werden auffahren und sagen, Mensch, die Christen, das sind ja doch nicht so die letzten Vögel. So, und jetzt aber missionale Theologie, und der große Paradigmenwechsel in der Missionstheologie besteht darin, dass man glaubt, jetzt so positive Kräfte von Gott gelenkt in die politische Gemeinde und in die Gesellschaft hineinzubringen, dass der ganze Ort sich zu Christus hin verändert und sozusagen Gerechtigkeit und Frieden schon einzieht, zumindest ein Stück weit. Und das hat meines Erachtens kein Verheißungsboten. Und sowas müssen wir erkennen. Denn wenn meine Diagnose richtig ist, dann mühe ich mich an etwas, was Gott mir jetzt nicht als Auftrag gegeben hat. Und dann ist fürs Feuer, weil es jetzt nicht dran ist. Das heißt, Arbeit und Dienst und Liebesmühe im Werk des Herrn muss immer gegründet sein in der Aufgaben- und Zielbeschreibung, die Gott gibt. Ich kann mir nicht aussuchen, was jetzt dran ist. Ist ja klar, wenn wir die Gemeinde als Bauwerk, als Tempel, wie Paulus und andere neutestamentliche Autoren verstehen. Bei einem Bauwerk kann man ja auch nicht x-beliebig, ich kann ja nicht anfangen mit dem Tapezieren im Haus, ja, oder mit dem Verputzen. Ja, es muss Fundament gelegt werden und dann früher die Säulen als tragende Elemente und so weiter. Und deswegen muss ich schon wissen, durch das Wort Gottes, geleitet durch den Geist Gottes, übrigens das Thema am Sonntag, was ist jetzt dran und was ist nicht dran. Und der Feind versucht natürlich auch die Kräfte der Gemeinde auf Dinge zu lenken, die jetzt nicht dran sind, sodass sie eigentlich ins Leere laufen. Und dann kommt noch dazu, dass ich ja fragen muss, sind es Ziele, die jetzt vom Wort Gottes gegeben sind oder nicht? Und wenn ich das Ziel erkannt habe oder die Aufgabe erkannt habe, dann geht es immer noch darum, dass ich sie mit geistlichen Mitteln erreiche. Auch da krankt es heute. Wenn ich einen Nagel in die Wand einschlagen soll und ich komme mit dem Schraubenzieher, gut, zur Not geht es auch, hat ja auch jeder schon gemacht, das Teil umgedreht und versucht hinten mit dem Griff, wenn man halt keinen Hammer hat. Aber das ist eigentlich ein untaugliches Werkzeug. Ein untaugliches Werkzeug, da richte ich unter Umständen mehr Schaden an, als dass ich das Werk voranbringe. Es gibt nicht nur die Frage der richtigen Zielorientierung und Aufgaben, und da kann eine Gemeinde sich nie genug damit beschäftigen. Betrieb können wir schnell viel machen, aber in die richtige Richtung für die richtigen Ziele. Also das muss schon mal von der Bibel klar sein, muss immer wieder überprüft werden, wie man so schön sagt, evaluiert. Sind wir eigentlich noch auf dem richtigen Trip oder haben wir uns irgendwo ablenken lassen und betreiben da so langsam ganz andere Dinge? Sind im Sozialen verschwunden oder im Sozialdiakonischen oder hängen da irgendwelchen Ideen nach, wie wir die Gesellschaft verändern können oder die Welt besser machen können und bis der Herr kommt und so. Aber wenn ich dann das Ziel habe, und ich sage mal, das Ziel ist zum Beispiel die Ausreife der Gemeinde, das Wachstum der Einzelnen, darum geht es jetzt. Weltbekehrung ist jetzt nicht verheißen. Und das kann ich auch nicht mit Methoden machen. Neulich habe ich von einem Amerikaner gelesen, John MacArthur, ein feiner Kerl und ein feiner Bruder. Aber eine Sache hat mich in dem Bericht gestört, der mir dazu gesandt wurde aus USA. Es ging immer darum, was könnte ich noch lassen, damit noch mehr Mission und Evangelisation geschieht, damit noch mehr Menschen zum Glauben kommen. Der Grundgedanke ist ja nicht schlecht, dass ein Mensch sich fragt, brauche ich das alles oder kann ich das nicht besser einsetzen? Aber die Idee, dass ich glaube, je mehr ich sozusagen in dem Fall wirklich an finanziellen Mitteln, an Ressourcen, an Power in eine Sache verwende, desto mehr wird sich bewegen. Das ist ein Holzweg. Es bewegt sich nicht mehr, als Gott jetzt bewegt haben möchte. Aber genauso ist ein Holzweg, wenn ich sage, da muss ich ja gar nichts machen, dann bewegt sich's von selber. Das stimmt auch nicht. Also wir brauchen nicht in erster Linie fragen, wie könnte man noch peppiger, noch ideenreicher und noch spektakulärer und noch mehr nach Aufmerksamkeit in der Welt und überall im Flecken und im Ort und erheischend das Evangelium verkündigen. Gewissen Verkündiger muss ich fragen, wie kann ich es lebensnah und praktisch bringen. Aber das richtige Mittel ist die Verkündigung des Evangeliums, so wie es das Wort sagt. Also ich muss nicht nur die richtigen Ziele haben, sondern auch die richtigen Mittel, um in meinem Bild mit dem Nagel zu bleiben, den Hammer. Der Hammer brauche ich. Paulus spricht von geistlichen Mitteln. Wir haben nicht mit überredenden Worten, nicht mit glänzender Rhetorik, nicht mit Argumenten, wie die Welt argumentiert, nicht mit Überredungskunst. Er nennt verschiedene Dinge. Haben wir nicht versucht, euch zu überzeugen, sondern in der Kraft Gottes durch das Wort. Und wo das nicht zündet, wo der Geist Gottes die Herzen nicht vorbereitet und geöffnet hat und Mensch bereit ist und die Herzenstür aufmacht, da müssen wir nicht fragen, wie viele Methoden und wie viele Anläufe müssen wir noch mit anderen Techniken nehmen, sondern da müssen wir beten, bis das Herz eines Menschen reif ist. Okay. Jetzt die Hure Babylon ist ja einer der Protagonisten, der Hauptdarsteller im endzeitlichen Geschehen. Und wir haben, und ich habe das auf der Konferenz jetzt die letzten zwei Abende auch versucht zu sagen, gesehen, dass das Programm der Welteinheit, der Einheit des Menschen, von Harmonie und Frieden auch Gottes Programm und Ziel ist, aber immer nur mit ihm in der Mitte. Und wir haben gesehen, wie es eigentlich zu verschiedenen Sprachen, Kulturen und Nationen gekommen ist, dass immer der Mensch sich von Gott abgewendet hat, dann war der Geschlechterkampf da, Sündenfall. Dann war der Kampf mit Flora und Fauna da. Dann war der Kampf zwischen verschiedenen Sprachen, Regionen, Kulturen, Ländern, Grenzen. Das ist alles Folge der Sünde. Und dieses in getrennten Gruppen marschieren, in Anführungszeichen, hält der Herr nach seiner Erhaltungsordnung aufrecht, solange der Mensch im Fleisch ist. Menschen, die im Geist Gottes sind, da dürfen alle Barrieren wieder fallen. Die sind eins in Christo. Wurscht, ob Italiener, Schwabe, Schweizer, Norweger, Südafrikaner, Kameruner, Mexikaner, was gibt's noch? Ist egal. Und die sprechen ihm auch, bitte, das jetzt im übertragenen Sinn, sie sind mit einem Geist getauft zu dem einen Leib und sie sprechen auch schon wieder eine Sprache, auch wenn sie äußerlich noch unterschiedliche Sprachen sprechen. Als Sinnbild ist dann bei der Geistausgießung am Pfingsten die babylonische Sprachverwirrung praktisch umgekehrt gelaufen, rückgängig gemacht worden. Die haben in Sprachen gesprochen und sind von allen verstanden worden. Da war wieder Verständigung und haben das Evangelium verkündigt. Das will Gott. Jetzt besteht eine Strategie des Teufels, dass er göttliche Ziele nimmt, aber er will sie auf seine Weise, mit seinen Mitteln und ohne Gott verwirklichen. Und der Schuss geht nicht nur nach hinten los, sondern der gilt genau gegen Gott. Wir haben in den letzten Wochen mal Psalm 2 auch schon betrachtet. dass die Führer der Völker, die Könige der Erden, lasst uns zerreißen seine Seile und Banden. Sie sind gegen wieder den Herrn und seinen Gesalbten. Das ist vielfach bewusst in der unsichtbaren Welt, unbewusst in der sichtbaren Welt. Die werden benutzt, aber es ist letztendlich ein Kampf gegen Gott. Und so ist auch der Gedanke der Einheit ein Gedanke, den der Teufel vorwegnehmen will. Frieden schaffen ohne Waffen, sozialistisches Paradies auf Erden, Frieden und Gerechtigkeit und Harmonie in der Schöpfung, wenn man überhaupt noch Schöpfung sagt, in der Welt. Gott spielt keine Rolle. Das ist ja auch, was mich bei der Corona-Sache so, ja, innerlich ein bisschen in die Erregung bringt, dass kaum jemand, den man in der Öffentlichkeit wahrnimmt, einmal auch den Satz sagt und sagt, die ganze Sache soll uns auch ein Hinweis sein, dass wir den Wichtigsten weithin vergessen haben. Stattdessen wird dann noch über irgendwelche Rückständigen gelacht, die es in der Welt geben mag, vermeintlich geben mag, mit eingeschränkter Berichterstattung und Fakten weggelassen, die dann sogar noch beten und sowas. Ja, wo kommen wir denn da hin? Aber das wäre ja genau der Weg. Das wäre ja genau der Weg. Suchet mein Angesicht und lebet. Und gut, die Welt ist, wie sie ist, aber wir dürfen es tun. Aber aufs Ganze gesehen wird die missionale Theologie keinen Erfolg haben. Wir werden keine im positiven Sinn spirituelle, christianisierte, Christus zu Füßen liegende Welt haben, sondern es wird vielmehr leider sogar dazu kommen, dass der Geist von unten sich dieser ganzen Sache mehr und mehr bemächtigt. Und da haben wir also die Vorwegnahme der Welteinheit, zum Beispiel in der ersten Stufe des Reiches Gottes im tausendjährigen Reich, durch das antichristliche Weltreich. Ich könnte auch sagen, durch das antichristlich-babylonische Weltreich, weil die Hure Babylon und das antichristliche Tiersystem und das eine Haupt, das ist der Antichrist, und der andere, das andere Tier, das ist der falsche Prophet, der Goebbels der Endzeit, die wirken zusammen und sind doch auch gegeneinander. Ich habe es gestern auf der Konferenz so gesagt, jedenfalls im Nachklang, dass Gott auch in der Endzeit die Feinde nicht unbedingt in der Harmonie und Einheit lässt. Schauen Sie, zum Beispiel wurde das Gericht über Deutschland ausgeübt von dem, da darf man es so wirklich sagen, Massenmörder Stalin. Das heißt, eine böse Figur, man schätzt die Opfer des Stalinismus auf 30 bis 50 Millionen. 30 bis 50 Millionen. Jeden Tag hat Stalin sich Listen vorlegen lassen mit Todeskandidaten. Und nur ganz selten hat er einen rausgestrichen. Das gehörte mit zum System der Furcht, der Angst. Auch enge Weggenossen waren nicht sicher, ob sie nicht im Gulag verschwinden oder Schlimmeres. So, und das Gericht über Nazi-Deutschland wurde ausgeübt, nicht etwa von nur heiligen Engeln oder sowas, oder von lauter Bibeltreuen. Nein, da war dieser furchtbare Diktator des Ostens, der ohne auf die eigenen Soldaten zu achten, denn er wollte unbedingt der Erste in Berlin sein, sie vorangetrieben hat und hat damit auch das Gericht bewirkt. Und genau das wird uns, und das werden wir übrigens in der Bibelstunde in 2-3 Wochen sehen, wird in der Endzeit auch geschehen. Wir haben die Hure Babylon, die wir gleich noch kurz versuchen zu skizzieren. Das ist so ein bisschen das System, in dem wir jetzt schon so langsam leben, das schon immer mehr Gestalt angewinnt. Und dieses System wird dann zum Ende hin einen Herrscher hervorbringen. In Offenbarung 17 heißt es ja dann, das Tier von Offenbarung 13, welches Tier ist gemeint? Der Antichrist. Das Tier reitet auf dieser Hure. Entschuldigung, die Hure reitet auf diesem Tier. Okay? Mensch, ihr müsst euch auch wehren, wenn ich was Falsches sage. Geht doch nicht. Ich sage es nochmal richtig. Das ist eigentlich alles pädagogisch gewollt. Nein, ich habe mich versprochen. Also die Hure reitet zunächst auf dem Tier. Und das Tier von Offenbarung 13, Das ist zum einen das antichristliche Weltsystem, das römische Reich zur Zeit des Endes. Und das wird einen bestimmten Herrscher haben, den Antichristen mit einem Goebbels der Endzeit, der falsche Prophet. Aber zunächst scheint dieses religionssynkretistische, Weltspiritualität und Weltwirtschaft verkörpernde System der Hure Babylon die Zügel der Macht in der Hand zu haben. Normalerweise reitet ja der Reiter das Pferd und nicht das Pferd reitet den Reiter. So ist ja normal. Und dann lesen wir, und da haben wir die Parallele zum Beispiel zu Stalin und Hitler, dann lesen wir am Ende vom 17. Kapitel, dass dieses Tier, also das antichristliche System, das endzeitliche Rom, die Hure abschüttelt und sie zertritt und das Gericht Gottes an ihr übt. Denken wir, ja, wie war es jetzt? Das Tier verübt das Gericht Gottes. Denken Sie an Stalin und Hitler. Und dann hat das Tier absolute Macht in der Welt und fordert auch seine göttliche Anbetung. Also wenn diese Linie einigermaßen stimmt, die ich da versuche zu skizzieren, wenn das die 70. Jahrwoche wäre, Beginn, Vertragsschluss des Weltherrschers mit Israel, Tempelbau, Ermöglichung des Tempelbetriebs, dann haben wir ja die ersten 3,5 Jahre Friede und Sicherheit in Israel, aber Krieg offensichtlich in der Völkerwelt, vielleicht den dritten Weltkrieg. Und dann haben wir in der zweiten Hälfte, den die Bibel Tag des Herrn nennt, Tag des Zorns, da haben wir den Antichristen, der sagt, er sei Gott und er fordert göttliche Anbetung und es werden alle verfolgt, die das nicht tun. Das ist die Zeit des Mahlzeichens, der Zahl des Tieres und wer weder kaufen noch verkaufen kann, wer es nicht anbetet, die Zeit der Märtyrer. Also das sind die letzten 7 Jahre und da kommt der Herr in Macht und Herrlichkeit. Er kommt nicht in eine christianisierte Welt, sondern in eine dämonische Welt, mitten in der Nacht, wie ein Dieb. Und jetzt, dann hätten wir ja dieses römische Reich als Unterbau für die Herrschaft des Antichristen. Das fängt ja nicht erst da an, sondern im Zeitstrahl, müsste man sagen, das fängt ja Jahre und Jahrzehnte vorher schon an, Gestalt zu gewinnen. Genau genommen läuft es seit dem Zerfall Ost- und Westroms im Verborgenen schon die ganze Zeit und gewinnt jetzt mit der europäischen Einigung wieder mehr Gestalt. Und die Hure Babylon, die scheint ja ihre Hauptwirksamkeit, ich sag mal, wenn das die Jahrwoche wäre, so in der Zeit zu haben. Also in der Zeit vor der eigentlichen Jahrwoche und mit hinein in der ersten Hälfte der Jahrwoche. Denn da, in der Mitte, zertritt das Tier die Hure, wirft sie aus dem Sattel. Manche haben die Parallele gezogen, haben gesagt, obwohl ich viel geschichtlich da gelesen habe, ich weiß nicht, ob man das wirklich sagen kann, aber es hätte Kräfte und Mächte gegeben, die Hitler in den Sattel gehoben hätten. Immer bekannt ist ja die politischen Parteien. Hindenburg wollte ja nicht diesen Obergefreiten des Ersten Weltkriegs oder Gefreiten des Ersten Weltkriegs. Er war ja mit Ludendorff einer der entscheidenden Generäle, übrigens mit viel, viel Not über Deutschland, was sie gebracht haben. Und von ihm ging dann auch die Dolchstoßlegende aus. Aber Hindenburg wollte Hitler nicht. Und da haben sie ihn bekniet und Papen und andere haben gesagt, diesen kleinen Hitler, den lass doch ruhig mal unter uns Kanzler sein. Wir kontrollieren den. Das haben sie sich so vorgestellt. Der ist dann pro forma zwar Reichskanzler, aber wir ziehen die Fäden. Wir haben das Kapital, wir haben die Sachen in der Hand, wir haben die Machtstrukturen. Lass den ruhig mal. Und dann, so schnell konnten die gar nicht gucken, hat Adolf Hitler sie auch abgeschüttelt und unter sich zertreten und sie in die Gefängnisse und KZs gesperrt oder sie in die Verbannung getrieben. Und plötzlich war das Tier der Herrscher und nicht mehr die gemeint haben, sie beherrschen das. Und so ähnlich scheint es am Ende zu sein. Es gibt also so ein System, wenn ich von Welteinheitsreich rede, dann muss ich sagen, Ich habe es auch gestern Abend schon gesagt, das bedeutet nicht, dass es die ganze Welt umfasst. Es beherrscht die ganze Welt. Das ist ein Unterschied. Das Reich selber scheint in dem Raum zu sein, Levante, also Israel, Syrien, Nordafrika, Europa, wie weit in den Norden, weiß ich nicht, was noch alles dabei ist, so genau kann man das nicht festlegen. Aber da ist der Schwerpunkt und deswegen sagen schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten die Ausleger, die Geschichte wird nicht in Amerika zu Ende gehen und nicht im Fernen Osten, sondern nachdem zunächst alles in die Enden der Erde gegangen ist, kehrt alles wieder ins Zentrum mit der Rückkehr Israels zurück und die Geschichte vollendet sich im Nahen Osten. Und wer die biblische Prophetie ein bisschen kennt, der merkt immer mehr, Mensch, das stimmt ja sogar bis hin zu den Völkerbezeichnungen, die sind ja alle wieder da. Die Meder, die Perser, Gog und Magog, Put, alle wieder da. Heißen heute ein bisschen anders und ist manchmal nicht so ganz klar, aber sie sind da. So, und jetzt, das ist also immer noch unsere Jahrwoche und wir sind jetzt ja irgendwo, ich weiß gar nicht, wie weit wir weg sind, weiß ich nicht. Ob wir bis zur Wand gehen müssen oder ob wir dastehen, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass wir in den letzten Tagen leben, wegen der vom Herrn genannten Endzeitkennzeichen. Und weil Israel im Land der Väter wieder ist. Denn da sagt der Herr, am Ende der Tage will ich euch sammeln aus allen Völkern. So, also sind wir am Ende der Tage. Was wird am Ende der Tage gesagt? Israel wird zum Glauben kommen, der Herr wird in Macht und Herrlichkeit kommen und so weiter. Also gibt es viele Verheißungen, vor allem in diesem Zeitraum und vor allem dann bei der Wiederkunft. Ich weiß auch nicht, wann die Entrückung sein wird. Ob sie da sein wird, 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 ich weiß es nicht. Da halte ich für sehr unwahrscheinlich. Weil das ist die Zeit des Zorns und Paulus sagt, wir sind nicht gesetzt zum Zorn. Das aber nach meinem Verständnis nur die letzten 3,5 Jahre. Die ersten 3,5 können wir durchaus dabei sein. Also jetzt wird die Bühne präpariert für das endzeitliche Geschehen. Die Geschichte läuft dahin wie auf Schienen. Und deswegen habe ich, als ich über Corona-Pandemie gesprochen, gesagt, Corona-Pandemie, das ist eins der Wehen für die Endzeit, aber wir sind noch nicht in der letzten Zeit. Das sind Senkwehen, während wir es hier mit Presswehen zu tun haben. Und was machen Senkwehen? Sie bringen, ich habe es gelernt, den Embryo. Gell? So war es, war der Ältere, ja. Ich habe einen Arzt gefragt und mir das beigebracht. Fötus ist noch kleiner. Bitte? Ach Mensch, jetzt dachte ich, etwas gelernt. Alles klar, ihr wisst, was ich meine. Also das Kind, das kurz vor der Geburt steht, das wird eingeloggt. Es gibt auch einen Downlock, aber nicht wie uns, sondern der Kopf kommt in diese, wird gedreht, das Männchen da, und dann wird er da im Beckenbereich. Senkwehen. Und die bereiten die endzeitliche Bühne, und das erleben wir jetzt seit Jahrzehnten. Die Weltkriege waren große Senkwehen. Die Blockbildung war ein großes Senkwehen. Und es gibt noch andere große Senkwehen. Und zum ersten Mal, ich meine, es ist jetzt ja nicht diese Wahnsinnskatastrophe geworden, von der man vielleicht gedacht hat, dass es wird, jedenfalls bisher nicht. Aber es ist doch zum ersten Mal ein weltweites Ereignis. Auch der erste Versuch, die Weltwirtschaft und Finanzwirtschaft in Schockzustand zu bringen und wieder aufzutauen. Da weiß man auch noch nicht, wie es geht. Insofern ist es schon auch eine Senkwehe. Ich habe berichtet vom Papst, der gesagt hat, also wir müssen jetzt das, was viele sagen, globale Probleme braucht, globale Lösungsansätze und globale Entscheidungsträger, das muss auch im globalen Grundeinkommen deutlich werden. Und Sie müssen nur viele westlich geprägte Politiker hören, die immer sagen, wir können die Probleme nicht mehr allein auf nationalstaatlicher Ebene lösen. Wir müssen in der ganzen Welt zusammenarbeiten. Bis hin, ich will jetzt nicht die politische Richtung sagen, dem Grunde nach brauchen wir eine Weltregierung. Und das haben jetzt auch schon ganz populäre Politiker bei uns gesagt. Die Probleme sind so groß und sind ja die ganze Welt betreffend, da kann jetzt nicht jeder Staat machen, wie er will. Ist ja nicht völlig falsch. Aber wir wissen, dass der Feind es benutzt, um noch andere Dinge damit zu verwirklichen. Also wir sind in der Phase, da wird die endzeitliche Bühne zubereitet. Da sind die Geister schon los, die nachher hier besonders ihr Unwesen treiben. Da wirkt schon der Geist der Verführung, der Verwirrung, der Vermengung, der Vermischung. Da werden die Christen schon sturmreif geschossen. Da geht's von Philadelphia zu Laodicea und sie merken's nicht. Da wird aber auch ein endzeitliches Israel zubereitet. Es ist mit Händen zu greifen, wenn Sie Nachrichten aus Israel verfolgen, wie plötzlich eine Offenheit für Jesus da ist und wie die messianischen Juden wahrgenommen werden, im Militär und im Staat und sogar in den Medien. Und nicht nur, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, sondern die säkulare Seite ergreift durchaus sogar Partei für messianische Juden, wenn sie von den Orthodoxen unter Druck gesetzt werden. Also wer Augen hat, der sieht, wie die Welt in Bewegung gekommen ist. Ja, wir sind in messianischen Zeiten. Ja, der Herr steht vor der Tür. Ja, es ist eine herausfordernde Zeit. Ja, es wird eine turbulente, eine sturmhafte Zeit werden. Aber der Herr steht vor der Tür. Wenn ihr das alles geschehen seht, dann wisst ihr, er steht vor der Tür. Es geht ihm entgegen. Und jetzt die Hure Babylon, die da ja, das Geheimnis Babylon war eigentlich von Anfang an in der Menschheitsgeschichte wirksam. Denn der Geist Babylons, den gibt's schon immer. Aber alles, was schon immer durch die Geschichte vorhanden war, erlebt zum Ende hin eine volle Ausreife. Das Gute und das Böse. Matthäus 13. Auch der Unkraut, den der Feind auf das Feld Gottes gestreut hat, darf ausreifen bis zur Zeit der Ernte, wenn der Herr den Schnittern gebietet, Gericht zu üben, den Taumellolch ins Feuer zu werfen, Bild aufs Gericht, und die Ernte einzusammeln, Weizen. Hier geht es um das erneuerte Israel. Jetzt wird da von einer Hure berichtet, die an vielen Wassern sitzt. Buchstäblich, sinnbildlich, nur buchstäblich, nur sinnbildlich, beides. Auf jeden Fall kommt, glaube ich, zum Ausdruck, dass sie wie ein Spinnennetz die Welt umschließt. Nur jetzt mal so überlegen, muss immer vorsichtig sein, wenn man von seiner Zeit ausgeht, weil man dann immer in der Gefahr steht, seine Zeit hineinzupressen in die biblischen Aussagen. Aber wenn wir jetzt mal unterstellen wollten, wir wären wirklich ziemlich nah dran und fragen, was gibt es eigentlich für weltweite Systeme? Was ist wie ein Netz um die ganze Welt gespannt? Da fällt uns natürlich sofort Finanz- und Wirtschaftsströme ein. Auch inzwischen Datenströme. Es war ja früher unmöglich, dass du in Langensteinbach auf den Knopf drückst und der Missionar im Feuerland sagt, es ist angekommen. Ist angekommen. Ist heute möglich. Wir haben zum ersten Mal über Satelliten und über Relaisstationen und Tiefseekabel und Funkverbindungen und was es da alles gibt, ein Netz um die ganze Welt. Früher hast du sagen können, wenn in China ein Sack Reis umfällt, wen interessiert das? Wenn China heute einen Lockdown hat, Wuhan, Provinz Hubei, dann crashen die Börsen in New York, weil das zusammenhängt. So ist es. Also, sie wird die große Hure genannt. Da geht es um Abfall von Gott. Es geht um Abfall vom lebendigen Gott auf allen Ebenen. Auf den Ebenen des Menschen, der den Schöpfer leugnet. Auf der Ebene eines Teiles des Volkes Israel, das sein will wie alle anderen Völker, bei den Christen, die nur noch christlich sind und dem Weltgeist nachlaufen, statt dem Geist des Wortes und der Bibel und dem Geist Gottes. Also Abfall kann man, den großen Abfall, ich habe das auch mal durchdekliniert, das kann man auf vielen Ebenen sehen. Und das nennt die Bibel geistliche Hurerei. Hurerei heißt, man geht ein nicht rechtmäßiges, nicht gedecktes, von Wort der Wahrheit, von der Liebe, von Gott autorisiertes Verhältnis ein. Ganz praktisch ist das jede Sexualität außerhalb der Ehe. Und geistliche Hurerei geht immer Hand in Hand mit fleischlicher Hurerei. Die vielen Wasser können auf eine internationale Stadt, vielleicht eine Hafenstadt hinweisen, wir wissen nicht, wer es ist, jedenfalls ein wirtschaftlich, religiöses, spirituelles und okkultes Zentrum, wie die Spinne im Netz. Man heute so fragt, das ist aber an der Bedeutung schon abnehmend mit dem Aufstieg Chinas, wenn man heute so vor 20, 30 Jahren noch gefragt hätte, dann wäre man sicherlich relativ schnell auch auf New York mit der Wall Street genommen, wo man gesagt hat, da schlägt das Herz des Kapitalismus. Es ist heute ein bisschen, wir haben mehrere Pole, aber es ist immer noch relativ stark. Babylon ist auch eine gewaltige Stadt und ich denke, es ist ein System, aber sie hat auch einen sichtbaren Kristallisationspunkt als Stadt. Das Deutsche Reich zur Nazizeit oder Wilhelm II. Und Berlin. Ja? Berlin war nicht das Deutsche Reich, aber in Berlin, da war das Zentrum. Ja? Und neulich habe ich eine Mail an jemanden in Berlin gemacht. Und da ging es ein bisschen, wie es chaotisch zugeht, so in manchen, da habe ich geschrieben, an das chaotische Zentrum von Detgansem. Das ist berlinerisch, also so versucht es berlinerisch. An die chaotische Truppe da oben, die das ganze Chaos verursacht. Berlin. So, und so ist Babylon ein System, ein weltweites System, ein Netz und hat offensichtlich ein Zentrum. Denn diese Stadt, nächstes Mal in der Bibelstunde, wenn wir darüber reden, wird ja zerstört. Die wird zerstört, das Zentrum wird zerstört. Das System übernimmt der Antichrist. Wenn Babylon zerstört wird, dann heißt es nicht, dass da alles untergeht, sondern die bisherige Zentrale, das bisherige Herrschaftszentrum erlebt eine Niederlage und der Antichrist übernimmt es und prägt es jetzt fortan mit seinem Geist. Eine gewaltige Stadt. Und wir leben in einer Zeit der Maßlosigkeit, des Prahlerischen, des Großen. Die Megalopolis Babylon ist der Gegenentwurf zum Jerusalem, der Stadt des großen Königs. Mit Gott, ohne Gott. Für Gott, gegen Gott. Er zieht vor, das ist eine herrliche Königsstadt, aber es ist nicht der König, der König ist, sondern der Antikönig. Und das ist der Zug der Zeit, das Prahlerische, das Große, das Maßlose, das Überzogene, das mehr Schein als Sein. Ich habe schon oft darauf hingewiesen, wir leben in der Zeit der Verstädterung. In 100 Jahren von 1950 hochgerechnet auf 2050, wenn es noch dazu kommt, sind von 30% Menschen, die in den Städten leben, es 70 geworden. 40% der Menschheit migriert in die großen Ballungsräume. Wenn man jetzt mal nur die Bevölkerung von heute nimmt, man müsste es ja mit Integralrechnung machen, mit Fläche und so weiter, aber das jetzt nur am Rande. Wenn man jetzt nur mal so das ganz einfach per Durchschnitt berechnet, dann würde das bedeuten, dass hier Milliarden Menschen in Bewegung sind. Und in der Zeit leben wir auch. Das gab es noch nie. Verstädterung. Und wir haben bei der Vermassung darüber gesprochen, dass die Masse, soweit sie nicht unter Gottes Geist steht, eine besondere Brutstätte der Rebellion gegen Gott ist und eine ausreife Sud, möchte ich sagen, ein ausreife Biotop für die Sünde. Wo Menschen ohne Gott in der Sünde zusammenleben, geht es viel schneller in die falsche Richtung, als wenn es nur ganz Einzelne sind. Also auch die Vermassung ist ein Programm. Mein väterlicher Freund sagt, Babylon ist ein weltweites System und die Welthauptstadt des antichristlichen Reiches, eine Stadt, jetzt Wolfgang Jugel, als Manifestation eines großkapitalistischen Systems. Und das ist ein Geheimnis. Sie hat etwas an ihrer Stirn. Wir wissen, was Babylon ist von der Schrift, aber es ist auch so viel Geheimnisvolles. Wir wissen nicht genau, welche Stadt. Es ist ein Geheimnis, das durch die ganze Menschheitsgeschichte geht. Es gab schon immer babylonische Geister, Chaos- und Wirrnisgeister, Chaosmächte, die ihr Süppchen kochen. Und am Ende wird das kulminieren eben in diesem Geheimnis Babylons. Hat auch eine geheimnisvolle Beziehung zum Tier. Und wie das Tier ein Mahlzeichen an die Stirn macht, so hat die hohe Priesterin Hure Babylon auch an ihrer Stirn einen Namen geschrieben. Jetzt muss man wissen, in Rom hatten die vornehmen Damen Stirnbänder, tolle Frisuren, hochgesteckt wie der Turmbau zu Babel, konnten zum Teil gar nicht hinliegen, weil da war die Frisur alle, ja, also musste man im Sitzen schlafen, wie im Mittelalter zum Teil. So. Und die Prostituierten, die Huren Roms, die hatten auch Stirnbänder. Aber da war ein Unterschied, die hatten den Markennamen vorne drauf. Regina, Drusilla, egal wie. Ja, warum? Na, könnt ihr euch überlegen, der Kunde muss ja wissen, nachdem er dann ein weiteres Mal verlangen hat. Und darauf spielt das an, was hier beschrieben wird. Der Hohepriester im Alten Bund hatte auch ein Stirnsiegel in Gold, Goldstecherei, heilig dem Herrn stand da drauf. Und die Hohepriesterin der Gottlosigkeit hat auch ein Hoheitszeichen, Hure Babylon. Handelsplatz, Wirtschaftszentrum. Wenn Sie nachher noch Kraft und Energie haben, lesen Sie mal Offenbarung 18, was da alles gehandelt wird. Überwiegend auch Luxusgüter, edle Hölzer. Und das sind Dinge, die aus der ganzen Welt kommen. Globalisierte Welt, globales Dorf. Ist so noch nie gewesen wie in unserer Zeit. Wenn früher in Neuseeland, sagen wir mal, vor 1500 Jahren irgendwas war, da haben die Europäer überhaupt nicht mitgekriegt. Die wussten gar nicht, dass es Neuseeland gibt, ja. Aber heute kriegt man alles mit. Globales Dorf. Alles hängt mit allem zusammen. Und es wird sogar der Mensch selber zur Handelsware. Leiber und Seelen, Genstrukturen, Patente, Ersatzteile, aus Stammzellen gezüchtete Nieren. Ich weiß nicht, was es noch alles geben wird. Der Mensch wird selber zur Ware. Nicht nur Sklavenhandel gibt es heute auch noch. Islamische Länder, afrikanische Länder, bis hin in London, wo bestimmte Leute sich Sklaven gehalten haben. Danach entdeckt hat er es. Und natürlich, wenn ich an bestimmte Zustände in Bangladesch oder sonst wo denke, die sind zwar formal frei, aber so total abhängig und von der Hand in den Mund leben, dass die doch wie Sklaven sind, weil sie diesem Mächtigen und dem Arbeitgeber so ausgeliefert sind, dass sie auf alle Rechte freiwillig verzichten, damit sie überleben. Das ist nicht, die Menschen zu besitzen, ist nicht abgeschafft worden. In Babylon ist alles käuflich. Wenn du mitmachst und Geld hast, kriegst du alles. Kriegst du alles. Es ist das Zentrum der Finanzwelt, der Politik, der Wirtschaft, aber eben auch der religiösen Elite. Und sie zeigt ihren Geist, indem sie auch gegen Christen vorgeht. Denn eins stört der großen Suppe der Einheit und der Toleranz und niemand hat die Wahrheit. Das ist, wenn eine Gruppe auftritt und sagt, es gibt nur einen, der Weg, Wahrheit und Leben ist. Das stört. Und deswegen müssen die Fundamentalisten weg, weil sie Staatsfeinde sind. Und das genau war das im Römischen Reich auch so. Man liest, sie ist Mörderin der Heiligen. Also, ich will es mal ganz praktisch machen. Meines Erachtens sind es alles Nebenkriegsschauplätze, wenn wir jetzt von Mahlzeiten und lass dich ja nicht impfen und der Chip und was da alles drin ist. Sie können da dagegen sein, aber aus medizinischen, biologischen Gründen oder rechtlichen Gründen. Aber meines Erachtens kann man jetzt nicht sagen, du darfst es von der Bibel nicht. So weit sind wir noch nicht. Kann trotzdem dagegen sein im Rahmen der Gesetze, ja? Das ist wahrscheinlich auch gar nicht das Problem der Gemeinde. Unser Problem ist, dass Babylon inmitten unserer Zeit entsteht und bis in die Gemeinden hineindringt. Und das wird gar nicht gemerkt, die Verführung. Da ist das Problem. Und es ist ein Trick des Feindes, dass man an einer Stelle kämpft, wo man gar nicht kämpfen braucht, aber an der anderen Stelle dafür schläft. Michael Hahn hat gesagt, man kann auch nicht sagen, das ist Hure oder das ist die wahre Kirche, sondern er sagt, die wahre Kirche, also die wahren Christen sind in allen Denominationen und Kirchen und Freikirchen, aber auch Hure ist überall, der Riss geht durch alles hindurch. Die Bibel lehrt eine Abfall- und eine Überwinderlinie, also entschuldigt, dass ihr mal für die Abfalllinie jetzt steht, Abfall- und Überwinderlinie, Judentum, Jerusalem-Linie, Babylon-Linie, dieser Riss, Die Verhältnisse der Endzeit spitzen so zu, da kannst du dich nicht mehr wie bisher durchlavieren. Du musst eine Entscheidung treffen, für Christus oder nicht. jedenfalls für den Christus, wie ihn die Bibel verkündet, mit seinem Absolutheitsanspruch. Johannes staunt ja. Ich habe Ihnen noch mal zwei Schlaglichter mitgebracht. Es wird jetzt eingeladen. Nee, es war schon. Eine unvorstellbar bunte Vielfalt, so beginnt es. Und da beten nun Christen zusammen aus allen Richtungen. Orthodoxe, Katholiker, Zisterzienser, Freikirchler, alle möglichen Richtungen. Wenn das im Geist Christi geschieht, ist es positiv. Dann ist es die Una Sancta, von der der Herr spricht, auf dass sie alle eins seien. Aber in dem Fall, Lilo, ich mach bald Schluss, brauchst mich nicht nochmal erinnern. Aber in dem Fall geht es darum, dass man sagt, ja, man lässt alles, was biblisch irgendwie klare Linien zieht und weg. Wir betonen nur sozusagen, irgendwie gehören wir doch zusammen. Das ist eine gefährliche Tendenz. Noch weiter ging ein multireligiöses Treffen der Religionsführer, die gebetet haben in Jerusalem, King David Hotel, zum Ende der Corona-Pandemie. Also dafür haben sie gebetet. Da waren dann Muslime, da war dann, die Drusen, der Druse dabei, da waren die Oberrabbiner aschkenasischer Art und sephardischer Art und Christen und alles. Warum kann ich nicht mit bestimmten Religionen beten? Ganz einfach, weil sie nicht zum selben Gott beten. Es geht nicht. Du kannst doch nicht im alten Bund sagen, Mensch, ihr betet zu Baal und ihr betet zu Zeus oder was weiß ich. Komm, wir machen es zusammen, wir meinen doch alle irgendwie das Gute. Den einen da oben, wo man nichts Genaues weiß. Und wenn es nur das Es ist. Und bei der Hure Babylon, da ist es sozusagen Eingangsvoraussetzung. Du darfst deinen Weg gerne gehen, wie du ihn gehen willst. Du darfst aber nicht sagen, dass er exklusiv ist. Also das ist der Einzige. Jesus, ja. Aber wenn du ihn als Sohn Gottes siehst, okay. Aber das kann man auch anders sehen. Das kann man nochmal anders sehen. Vielleicht ist er nur Rabbi, vielleicht ist er nur Prophet. Bloß Mensch. Und wenn du das in Frage stellst, bist du nicht mehr kompatibel. Also, da werden die Christen sehr schnell Probleme bekommen. Ein großer spiritueller, religionssynkretistischer Topf. Alles wird zusammengeworfen. Und letzter Punkt, Babylon ist die große Weltverführerin. Sex macht Geld. Sex macht Geld. Die Habgier, die Götzendienst ist, die umtreibt, das mehr haben wollen. Das spielt eine große Rolle. Sie macht die ganze Welt trunken. Sie bringt alles in einen unnüchternen Rauschzustand. Sie hat einen goldenen Becher. Aus diesem Becher mit ihrem Rauschtrank trinken die Mächtigen der Völker. Was ist, wenn man trinkt und zu viel Alkohol trinkt? Benebelt. Und das ist der Rausch der Endzeit. Man glaubt, das wirkliche Leben zu haben und da ist was los und wir genießen das Leben aber alles ohne Gott und ohne Jesus. Und alles ist erlaubt. Sozusagen Fasching immer. Es ist faszinierend. Es übt Macht aus. Und wenn du mitmachst, dann hast du Möglichkeiten, materielle Möglichkeiten, Urlaubsmöglichkeiten, Entfaltungsmöglichkeiten. Das zieht und das lockt. Und Gott ist auch ein Gott der Freude. Und Gott ist auch ein Gott der Liebe. Und Gott will doch auch das Leben. Brauchen wir doch nicht. Also, aber Gott will es in seinen Liebesordnungen. Und ich ohne ihn. Ja, man kann viel Freude haben. Man kann das Leben auch, soweit es Gott schenkt, genießen. Wenn es so eine Phase ist, kann man. Das sagt der Herr nicht. Du musst immer sauer gucken und immer ein bisschen schmerzverzerrt. Nein, das darf man, aber immer mit dem Herrn und an der Seite von Jesus und mit der Wahrheit. Und sie hat die Erde verderbt, heißt es, mit der Hurerei. Und da spielt der Mammonsgeist schon eine Rolle. Ich habe jetzt von einem gläubigen Finanzfachmann aus der Schweiz gelesen, der davon spricht, dass über die Geld- und Finanzströme und dann auch über die großen Zentralbanken eine Art Sozialismus in die Welt gekommen ist. Eine Diktatur des Geldes, eine Diktatur der Staaten über die Banken, über die großen Zentralbanken. Da stehen wir. Sie verführt, sie lockt, sie reizt. Und jetzt will ich zum Schluss sagen, wenn der Herr sagt, lasst euch nicht verführen, und wir haben es da mit jungen Leuten zu tun, und wir haben da gestern auch schon drüber gesprochen, die diesen medialen Sturm, wo das wirkliche Leben und der Bär tobt und steppt und tanzt, anscheinend zu finden ist, noch ganz anders ausgesetzt sind, da können wir nicht dagegenhalten, indem wir moralinsauer ständig mit Verboten und mit Warnungen arbeiten. Sondern in uns darf das leben, was die positive Alternative ist. Christsein ist nicht eng und schlimm, sondern das Schönste und Beste, was mir passieren konnte. Das Evangelium zu leben, das sagt tausendmal mehr wie alle Worte. Lasst euch nicht verführen, das ist die Botschaft eigentlich nicht, das darf man nicht, das soll man nicht und da ist Gefahr und alles geht den Bach runter und immer nur negativ und die jungen Leute sagen, das ist ja Wahnsinn, ich muss weg, ich will leben. Sondern zu sagen, das Leben hast du, guck, ich habe alles Mögliche schon ausprobiert, aber bei Jesus ist es am besten. Da ist das wirkliche Leben, das wirkliche Glück. Also lasst euch nicht verführen, das heißt zum einen zu erkennen, dass hier so ein Verstrickungssystem ist. Wenn du so einen Pulli anhast und da gibt es auch diese Zuppeldinger an den Pflanzen, ich weiß nicht, wie die heißen, und die kriegst du nicht mehr raus, ja? Die kriegst du irgendwie und dann hängst du nochmal fest und nochmal fest und nochmal fest. Das umstrickt dich. Und wenn du den kleinen Finger, sagt man ja, in dieses System hältst, zieht es dich rein. Da hilft nur ein totaler Schnitt. Aber was, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten von uns Christen sind, was ist die Alternative? Nicht Verbote, nicht immer, was man alles nicht darf, sondern das Leben in Freude und Friede, aber mit Realitätssinn, mit Jesus. Das ist es. Lasst euch nicht verführen, heißt Augen auf und Alternative leben und vorleben, zu Jesus zu kommen. Und dann verliert auch die Verführungskraft ihre Macht, das Faszinosum. Ich weiß nicht, als Kind, da warst du ja immer verschossen. Bei mir waren es mal die Samba Adidas Turnschuhe. Kennst du die noch? 65 Mark, das war das Topmodell von Adidas, da war ich ein Bub, schwarz mit weißen Streifen. Und wenn einer Samba hatte, das war eine Nummer. Und als Kind kannst du ja total, so als 10-, 12-Jähriger, kannst du ja total in irgendwas, da hängt dein ganzes Lebensglück, bei mir hing das eine Zeit lang an den Samba-Turnschuhen, ja. Hat dann später gewechselt, könnte jetzt sagen, viel weiter ist auch noch nicht gekommen, aber heute sind es nicht mehr die Samba-Turnschuhe. Und was nimmt die Verführungskraft? Das völlige Verliebtsein, das zu glauben im Middle Age, ich brauche jetzt unbedingt nochmal ein Abenteuer mit einer anderen Frau oder mit einem anderen Mann oder ich muss irgendwann noch was Verrücktes machen. Was bricht den Zauberbann, die Verführungsmacht, die Nähe Jesu? Da bricht es wie ein Kartenhaus zusammen. Und man fragt sich dann, wenn man draußen ist, wie konnte ich eigentlich nur? Ich frage mich heute selber. Das brauchen wir. Und das möge Gott euch schenken. Wir können mutig in unsere Zeit gehen. Es geht wirklich dem Herrn entgegen. Und es ist eine Zeit, wo man wachsen und reifen und sich bewähren kann wie nie zuvor. Er ist nahe herbeigekommen. Er steht vor der Tür. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du der Herr der Herren, der König der Könige, der Weltenherr bist. Und dass kein Toben und Brausen und kein gegen dich anstürmen dich bezwingen kann. Du lachst ihr, du spottest ihr, du sitzt auf dem Thron. Dein Vater hat dich zum König bestimmt, zum Allherrn. Und wir danken dir, dass du viele von uns herausführen konntest aus diesem Weltsystem, aus dieser Kraft und Macht der Verführung, des Untergangs und des Verderbens. Diesem System, wo man glaubt zu gewinnen und doch alles verliert, hin zu dir, wo man glaubt, man verliert und doch gewinnt. Hab von Herzen Dank. Und du weißt, wo Zauberkräfte und Faszinosum auch noch in unserem Leben ist, bei unseren Kindern, bei unseren Jugendlichen. Brich diesen Bann und gib uns einen Blick für dich und schenk, dass wir auch die Einheit der Liebe und das Herz Christi haben und dass es in uns schlägt, dass wir attraktiv sind und du anziehend wirst für Menschen, die das sehen und die das hören und die das mitbekommen. Und so preisen und loben wir dich und rühmen deinen Namen. Amen.